Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Überflutete Straßen, Sturzbäche, Rekordniederschläge, heftige Bilder sind das gerade. Nicht aus Spanien, sondern aus Griechenland, Türkei, Bulgarien, dem Süden Europas. Es gibt Berichte über Tote, mehrere Menschen werden noch vermisst. Und viele Leute sagen, also sowas habe ich noch nie gesehen wie dieser Mann hier aus Griechenland.
Ich habe noch nie so etwas gesehen, so viel Wasser in so kurzer Zeit. Die Schäden sind immens.
Mehr über die aktuelle Lage hört ihr jetzt bei uns im Podcast. Im DFB-Mannschaftsbus lief heute Basketball live. Deutschland gegen Lettland, quasi supported von den Fußballern. Die waren dann nämlich gerade auf der Rückfahrt vom Training, als Deutschland sich schön ins Halbfinale gespielt hat. Und Mittelfeldspieler, also Fußball-Mittelfeldspieler Jonas Hofmann, der fand's gut.
Als wir auch vom Trainingsplatz wieder hierher waren ins Hotel, haben wir noch die letzten Minuten kurz geschaut und das spannende Ende gesehen.
81-79 war eine knappe Kiste bei der Basketball-WM. Wer da besonders herausgestochen ist bei diesem Spiel, das hört ihr jetzt. Außerdem ist die Frage, ob alle Geografiebücher bald umgeschrieben werden müssen. Heißt Indien in Zukunft nicht mehr Indien, sondern Bharat. Das Wort steht so statt Indien in der Einladung der Präsidentin zum G20-Gipfel.
Ich halte es keinesfalls für unmöglich. Es passt auch zur Agenda der Regierung von Narendra Modi, der Hindu-Nationalisten. Und die provozieren auch gerne und die spalten auch gerne.
Das sagt Peter Hornung aus Neu-Delhi über die Spekulation der Umbenennung. Was da politisch dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt im Update-Podcast am Mittwoch, 6.9. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Gerade kommen heftige Wassermassen runter. In Südosteuropa, Bulgarien ist vom Unwetter betroffen, die Türkei, Griechenland. Und zwar mit der Folge, dass es großflächige Überschwemmungen gibt. Diese Griechen hier zum Beispiel, die kamen nicht mehr wirklich von A nach B.
Ich habe die Arbeit früher verlassen. Ich kann nicht nach Hause. Wir haben das Auto hier gelassen. Es wurde vom Wasser mitgerissen. Wir können nichts tun. Niemand kann mich holen.
Nach Angaben von Meteorologen gibt es solche Regenfälle normalerweise noch nicht mal in den Wintermonaten. Mindestens 5 Menschen sind in der Türkei gestorben. 3 mindestens in Bulgarien und 2 mindestens in Griechenland. Wir wollen über die aktuelle Lage sprechen mit Elisabeth Pongartz, unsere Korrespondentin für die Region. Wenn wir über Griechenland reden, welche Regionen sind da besonders stark betroffen von den Regenfällen und von den Überschwemmungen?
Ja, also es ist nach wie vor Mittelgriechenland, da wo wir jetzt eben auch gerade die Griechen gehört haben. Es ist einmal die Region Pilion, dann aber auch die Hafenstadt Volos, die eben dort liegt. Es zieht jetzt aber auch teilweise weiter, also auf die Halbinsel Peloponnes. Auch in Athen hat es zu regnen begonnen und auch einzelne Inseln sind betroffen, also die Sporadeninseln, auch Euböa. Also es hat sich schon auf mehrere Regionen in Griechenland inzwischen verteilt.
Ja, Thessalien ist ja auch betroffen, im Südosten Griechenlands. Und die Hafenstadt Volos hast du gerade schon angesprochen. Es gab sehr, sehr starke Regenfälle. Wie kann ich mir das bildlich vorstellen, was da an Wasser runtergekommen ist und was hat das auch für Schäden verursacht?
Ja, also ich habe den Ausdruck von biblischen Katastrophen gelesen und gehört und die Menschen vor Ort im griechischen Fernsehen haben sie eben erzählt und haben natürlich gesagt, sowas haben wir noch nie erlebt. Es wurde oft auch der Vergleich mit dem Flutkatastrophe vor 2 Jahren im Ahrtal gestellt. Da ist teilweise viel, viel mehr runtergekommen auf einen ganz kleinen Raum, eben da in Volos. Und innerhalb von kürzester Zeit sind eben die Flüsse angeschwollen, über die Ufer getreten, es sind Autos festgesteckt. Obwohl man das wusste, also man hat sich schon darauf eingestellt, auf diese Unwetter, aber trotzdem, wenn dann eben so viel kommt und die Böden vor allem es kaum aufsaugen können. Ne? Wir erinnern uns wahrscheinlich, es gab ja ganz schwere Waldbrände in den letzten Wochen, davor eben eine lange Hitzewelle und deswegen sind die Böden ausgetrocknet und können das Wasser auch nicht sofort eben aufnehmen.
Das fließt quasi drüber, statt durchzusickern. Wie haben denn die Behörden versucht, den Menschen jetzt zu helfen?
Ja, also sie haben Warnmeldungen verschickt an die Mobiltelefone. Da hat es bei vielen immer wieder gebrummt und gesummt. Also das heißt, sie wussten Bescheid. Die Menschen wurden aufgefordert, nicht ihr Zuhause zu verlassen. Und die oberste Priorität, das hat heute auch der Zivilschutzminister wieder auf einer Pressekonferenz betont, sei eben der Schutz des Lebens der Bürger. 2 Menschen sind bisher mindestens ums Leben gekommen, aber angesichts dieser Massivität sind natürlich die Behörden, auch die Politiker erleichtert, dass nicht viel mehr passiert ist. Gleichzeitig die Schäden, die haben wohl riesigen Ausmaß. Also in der Hafenstadt Volos beispielsweise, da fangen jetzt die Geschäftsleute eben an, in ihre Geschäfte zurückzukehren, den Schlamm wegzufegen, weil es regnet nur noch ab und zu, nicht ständig und nicht mehr so stark. Und viele sind natürlich erschüttert, entsetzt. Und einer hat zum Beispiel gesagt, innerhalb von 20 Minuten habe ich alles verloren.
Ja, ich erinnere mich da natürlich auch an die ganzen Geschichten aus dem Ahrtal, wo die Menschen dann plötzlich vor dem Nichts standen, die Häuser einfach nicht mehr da waren. Wie geht's den Menschen gerade? Was sagen die selber zu dieser Katastrophe gerade?
Ja, also sie sind eben dieser Geschäftsmann, der steht gerade 3 Jahre vor der Rente, hat er erzählt, eben im griechischen Fernsehen, hat gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich habe nichts mehr. Wer hilft mir jetzt? Der Staat? Also was soll ich jetzt tun? Also sie sind tatsächlich verzweifelt. Und dann kommt noch hinzu eben die Waldbrände, waren in den vergangenen Wochen, also auch in vielen Regionen extrem, und dann die Hitze und dann natürlich auch für viele die Corona-Pandemie, die auch noch nicht so lang her ist. Also es ist wirklich, sagen wir mal, von einem Jahr zum nächsten eine Katastrophe folgt eben der anderen.
Wird sich das Wetter jetzt beruhigen oder wird es weiter regnen? Wie sind die Aussichten?
Ja, also die Aussichten auf der Pressekonferenz hat eben das auch ein Experte wiederholt vom Nationalen Institut. Man geht davon aus, bis morgen Abend werden diese Unwetter anhalten, teilweise wirklich örtlich bedingt, aber es wird weiterhin eben ganz stark regnen, es wird starke Winde geben und auch immer wieder blitzen. Auch das haben wir gesehen. Und jetzt sind auch einzelne Bahnverbindungen natürlich an anderen funktionieren nicht mehr. Und auch U-Bahn-Stationen in Athen sind schon geschlossen worden wegen des Regens, weil Wasser in das Stadion gekommen ist. Also insofern, die Folgen sind überall im Land zu spüren.
Das sagt unsere Korrespondentin Elisabeth Pongartz über die heftigen Regenfälle in Griechenland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist die Politik gerade spannender geworden? Sie sieht zumindest spannender aus, dank Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem neuen It-Piece seit seinem Joggingunfall, nämlich der Augenklappe. Aber was ist jetzt mit den Inhalten? Heute war da so ein Moment, der Spannung verspricht, nämlich die Generaldebatte im Bundestag. Das läuft ja quasi immer so, die Opposition sagt, was sie schlecht findet an der Regierung und die Regierung verteidigt sich. Klaus Janssen aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten, wie spannend war es denn?
Also so unfassbar überraschend war es jetzt nicht gewesen, aber es war schon so ein bisschen kreativ. Bundeskanzler Scholz, der hat nämlich ein neues Wort eingeführt, den Deutschlandpakt.
Den Deutschlandpakt, was soll das genau sein?
Ja, das ist ein sehr breit gefasster Begriff, der eigentlich sagt, dass alle an einem Strang ziehen sollen, also Regierung, Opposition, die Länder, die Kreise, die Städte und am besten auch noch die Gemeinden.
Der Deutschlandpakt setzt dort an, wo die Bürgerinnen und Bürger Fortschritte am dringendsten erwarten. Bei der Energieversorgung, die sauber, sicher und bezahlbar sein muss, beim Bau neuer Wohnungen und Häuser, bei der Modernisierung und Digitalisierung unserer Infrastruktur.
Ja, und noch das eine oder andere mehr vielleicht sogar. Die Menschen merken, dass es endlich mal vorangeht, denn so langsam verliert offenbar auch Scholz selber die Geduld.
In der Zeit, in der wir über die Verlängerung einer einzigen U-Bahn-Linie sprechen und es planen, werden in anderen Ländern ganze Strecken gebaut. Die Bürgerinnen und Bürger sind diesem Stillstand leid und ich bin es auch.
Und da sieht sich Scholz auf jeden Fall als Teil der Lösung und nicht unbedingt als Teil des Problems.
Das dürfte die Opposition im Bundestag wahrscheinlich anders bewertet haben. Wie haben die reagiert?
Ja, Oppositionsführer Friedrich Merz, der hat die Chance natürlich genutzt für Kritik. Also es wird nicht genug in die Bundeswehr investiert, sagt er. Die Klimapolitik, die sei schlecht. Und neue Gesetze wie das Gebäudeenergiegesetz oder auch die Kindergrundsicherung, die hätte es nicht gegeben mit der CDU.
Sie bauen nämlich trotz Zeitenwende den betreuenden, bevormundenden Staat immer weiter aus. Wir würden sofort alle Gesetze stoppen, die diesen wahnsinnigen Bürokratieaufwand immer noch weiter erhöhen. Wir würden es nicht machen.
Ja, ein bisschen Stimmung war schon im Haus, kann man hören.
Ja, das hört man.
Ja, und dazu hat Bundeskanzler Scholz dann wiederum gesagt, also dass Merz da Themen zu sehr aufbauschen würde und dass die CDU jetzt auch keine besseren Vorschläge machen würde, wie es denn jetzt bitte anders gemacht werden soll.
Also irgendwie das übliche Hin und Her bei so einer Generaldebatte.
Ja, letztendlich doch. Aber ich meine, dafür ist sie ja auch da. Es ist ja auch durchaus okay. Also wenn man sich gegenseitig kritisiert, davon lebt ja auch eine Demokratie, dass man das so macht. Und da durften natürlich auch die anderen Parteien mitmachen. Aus der Opposition hat die Linke zum Beispiel noch große Investitionspakete gefordert, um gerade jetzt ärmere Menschen mehr zu unterstützen. Und AfD-Chef Tino Chrupalla, der musste unbedingt noch einen Spruch loswerden über Scholz' Augenklappe, verknüpft mit Wirtschaftskritik.
öffnen Sie wieder, wenn Sie können, bitte beide Augen und sehen Sie, wie die deutsche Wirtschaft abschmiert und kümmern Sie sich endlich um die deutsche Wirtschaft.
Ja, vielleicht war am Ende doch die Augenklappe doch noch das, was am ehesten hängen geblieben ist bei der Debatte heute, zumindest bei einigen Politikern. So ein richtig großes Interesse bei diesem Kreativwort Deutschlandpakt von Olaf Scholz mitzumachen, hat die Opposition heute zumindest nicht gezeigt.
Die Generaldebatte im Bundestag heute. Die Opposition hat die Regierung noch mal ordentlich kritisiert. Infos dazu waren das von Klaus Jansen aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
81 zu 79 ist im Basketball wirklich ein mega knappes Ergebnis. Die deutsche Nationalmannschaft der Männer hat bei der Weltmeisterschaft heute Mittag so knapp gewonnen. Und ja, das Ganze im Viertelfinale gegen Lettland. Und damit stehen sie jetzt im WM-Halbfinale. Und das muss man sagen, auch dank diesem Mann hier, Franz Wagner.
Einfach der Wille, gute Effort, die ganzen 40 Minuten. Und ich glaube, wir haben einfach gut zusammengekämpft als Team und das hat am Ende, glaube ich, den Unterschied bisschen gemacht.
Ja, also der Teamgeist war auf jeden Fall da, sagt er. Deutschland hat bei der Basketball-WM jetzt eben es geschafft, im Halbfinale zu stehen. Und darüber möchte ich sprechen mit Marina Schweizer aus der Sportredaktion. Das ist ja schon ein richtiger Erfolg, ne, für die deutsche Basketballmannschaft.
Ja, das ist ein Riesenerfolg für den deutschen Basketball. Also zum ersten Mal seit 21 Jahren stehen die nämlich in einem WM-Halbfinale. Und Johannes Thiemann hat nach dem Spiel selbst gesagt, in der Kabine war die Stimmung nach dem Spiel irgendwie zwischen Euphorie und Schock, weil sie es kaum glauben konnten. Und jetzt spielen sie ihr Halbfinale gegen das weltbeste Team, die USA. Und ja, also nach dem Spiel gab es ja dann eigentlich nochmal das Sahnehäubchen obendrauf. Es war nämlich dann im Laufe des Nachmittags erst klar, dass das deutsche Team damit jetzt auch das Olympiaticket für nächstes Jahr gelöst hat. Das ist nämlich so, dass die beiden besten europäischen WM-Teams das bekommen. Und weil Slowenien ausgeschieden ist heute Nachmittag, bekommt Deutschland jetzt auch noch das direkte Olympiaticket für Paris. Also ist schon ein sehr bemerkenswerter Tag heute.
Also den streichen wir uns im Kalender an. 81 zu 79 klingt nicht nur mega knapp, es war auch mega knapp. Wie ist denn das Spiel generell verlaufen?
Also es war super eng, vor allem in der ersten Hälfte nach den ersten beiden Vierteln. Da hat Lettland in dieser ersten Hälfte hat Lettland total oft auch geführt, super viele Drei-Punkte-Würfe versenkt. Eigentlich immer wieder durch die gleichen Bewegungsabläufe, muss man sagen, erfolgreich gewesen und war super knapp dann auch hinten raus nochmal, nachdem Deutschland eigentlich dann echt sich so einen ganz guten Puffer erarbeitet hatte, ist es am Ende nochmal richtig eng gewesen. In den letzten 4 Sekunden hatte Lettland dann noch die Chance zum Drei-Punkte-Wurf, der alles hätte drehen können.
Oh Gott.
Und der ist dann abgeprallt und nicht reingegangen.
Oh Gott.
Und ja, Deutschland hat lange nicht die Vorstellung heute gemacht wie in den letzten Spielen, auch weil der absolute Punktegarant und Spielmacher Dennis Schröder echt keinen guten Tag gehabt hat. Er hatte, wenn ich mich richtig erinnere, erst beim 11. Versuch überhaupt mal den Korb getroffen und insgesamt im Spiel nur bei 4 von 26 Würfen den Ball versenkt. Das habe ich jetzt gerade in der Statistik nochmal nachgeguckt. Und das ist der Dennis Schröder, der bei dieser WM auch schon mal 30 Punkte in einem Spiel gemacht hat. Also ja, das muss man wirklich sagen, das war heute nicht so ganz die Leistung eigentlich, wie wir das jetzt während der WM sonst schon so gesehen haben.
Was würdest du sagen, wenn der Kapitän Dennis Schröder nicht so abgeliefert hat, wie er das sonst tut? Spricht das fürs Team, als so, dass die das irgendwie auffangen konnten? Oder?
Ja, ich würde da auch jetzt mit Franz Wagner gehen, er hat es ja gerade schon angesprochen, aber man muss auch sagen, er hat eigentlich die Rolle des Matchwinners übernommen. Das ist super bemerkenswert. Er hat jetzt 4 Spiele nicht gespielt, weil er verletzt war oder angeschlagen und ist heute zurückgekommen, sowas von fulminant mit so einer Präsenz auf dem Platz und hat selber 16 Punkte gemacht. Das ist echt richtig stark. Und es gab auch wirklich einige andere, die sehr solide da hinten raus, gerade in dieser Crunch-Time-Zeit, wenn es dann wirklich hinten raus nochmal auf alles ankommt, das eigentlich wettgemacht haben, dass ihr Kapitän heute wirklich einen Tag zum Vergessen hatte.
Der nächste Gegner ist dann Freitagnachmittag USA. Es wird nochmal heftiger werden, oder? Als Lettland.
Auf jeden Fall. Also absolute Basketballnation. Klar, muss man wirklich niemandem erklären. Olympiasieger für Deutschland wirklich ein riesiger Gegner, ist eine komplett andere Nummer als Lettland und es muss wirklich, wirklich alles passen und dann auch wirklich Dennis Schröder wieder das Spiel seines Lebens eigentlich machen, damit man gegen die USA irgendwie gewinnen könnte.
Deutschland ist bei der Basketball-WM im Halbfinale. Infos waren das von Marina Schweizer aus der Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den USA beschweren sich immer mehr Leute.
That is way too high, yo.
Das ist viel zu viel, was da an Trinkgeld eingefordert wird. Definitiv mehr als unsere 10% hier, die man meistens so on top gibt. Es geht da los bei 15% aufwärts. Und es ist auch schon so, wenn man dann irgendwie das Kartenlesegerät vor sich stehen hat, dass einem da vorgeschlagen wird, hey, willst du nicht noch irgendwie Trinkgeld von 20% geben oder vielleicht sogar noch mehr? Und das liegt an verschiedenen Dingen, natürlich auch an der Inflation und dass die Besucher möglicherweise das auch so ein bisschen ausgleichen und den Leuten, die da arbeiten, einfach ein bisschen mehr Trinkgeld zustecken. Aber ist das eine gute Idee und wie macht ihr das eigentlich? Trinkgeld geben, gebt ihr immer gleich viel? Wie geht ihr davor? Habt ihr das Gefühl, man gibt wegen der Inflation mehr oder weniger Trinkgeld? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat sich in Berlin umgehört.
Vor allem, ich bin ja auch Studentin, deshalb es läppert sich halt, wenn man immer wieder diese Frage bekommt. Dann steht man vor diesem Menschen und man weiß, der erwartet das jetzt schon auch auf jeden Fall emotionaler Druck.
Ja. Emotionaler Druck. Dabei geht's doch bloß um Trinkgeld. Warum löst die Frage nach der Bezahlung plötzlich Herzklopfen aus? Die Studentin empfindet es ähnlich wie in den USA. Trinkgeld wird auch in der deutschen Hauptstadt inzwischen viel mehr direkt eingefordert.
Ich wurde halt jetzt auch öfter gefragt, auch beim Feiern, also auch in Clubs erlebt man das, dass dann gefragt wird, wie viel Trinkgeld möchtest du geben? Das ist natürlich voll fies, wenn man das eigentlich, also sofort denkt man, ja, wie viel, anstatt kann ich mir das gerade noch mal leisten, jetzt noch mal Trinkgeld zu geben. Das ist schon krass, das hat sich auf jeden Fall verändert. Es ist anders als vor Corona.
Du guckst mehr aufs Geld, also gibst im Zweifelsfall lieber ein bisschen weniger.
Ja, und auch weil's, aber auch, weil es so oft gefragt wird.
Auch ihrer Freundin ist das schon in Berlin-Mitte am Alexanderplatz begegnet.
Da meinte er auch, ich muss jetzt fragen, ob ihr Trinkgeld geben wollt. Und dann mussten wir auch tatsächlich antippen, okay, wie viel Prozent Trinkgeld geben wir?
Und was waren die Optionen?
5%, 10%, 20% glaube ich auch. Ja. Ich habe 10% angeklickt. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man jetzt direkt gefragt wird und keins geben möchte, weil der Service so schlecht gewesen ist, dass man eine konstruktive Kritik äußert.
10% Trinkgeld, das hat sich als ungeschriebenes Gesetz in Deutschland etabliert. Für diesen Besitzer einer kleinen Creperie ein angemessener Satz. Zum Tippverhalten seiner Gäste sagt er:
Hat sich eigentlich nicht geändert. Manche sind einfach ein bisschen doof, weil es einfach Bestandteil des Lohns bei den meisten Leuten. Die geben nichts und manche geben auch wirklich richtig gut Trinkgeld. Ich finde, Trinkgeld gehört dazu. Wenn der Service gut ist, sind 10% immer sehr angemessen. Wenn er schlecht ist, halt dann nicht. Wenn er besonders gut ist, darf es auch gern ein bisschen mehr sein. Aber denkt dran, die Leute leben auch vom Trinkgeld.
Auch vom Trinkgeld leben. In den USA müssen Kellnerinnen wirklich davon leben. Gerade mal bei $2.13 pro Stunde liegt hier der Mindestlohn. Kein Wunder, dass die Nachfragen schärfer geworden sind. Im Gegensatz zu Ländern wie Dänemark. Dort gibt es gar keine Tippkultur, erzählt mir ein dänisches Paar. Denn der Stundenlohn allein sei mit fast 20 Euro schon sehr üppig.
It is 120 Danish crowns.
Per hour.
Per hour, which is what, about almost 20 euros? A little less.
Yeah.
It's not bad. Though when we are traveling, then we usually do tend to tip. But as of now, we've kind of kept the same amount of percentage since we also expect that the prices have risen. Therefore, the percentage naturally rises with it, right? It's about 10 to 15 we usually do, I think.
Yeah.
Das dänische Paar gibt im Ausland Tipp zwischen 10-15%. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband schreibt zur Trinkgeldlust der Deutschen: Repräsentative Zahlen über die Höhe des Trinkgeldes in Deutschland liegen uns leider nicht vor. Wir haben beobachtet, dass gerade in den Wochen und Monaten nach den Lockdowns vielfach sehr großzügig Trinkgeld gegeben wurde. Die Gäste waren dankbar, dass unsere Betriebe endlich wieder geöffnet hatten. Das gestiegene Bewusstsein für die Bedeutung eines schönen Gastronomieerlebnisses ist auch weiterhin da. Ja, vielleicht das Bewusstsein, aber nicht das Geld. Inzwischen hat die Inflation bei vielen Spuren hinterlassen, hinter und vor dem Tresen.
Ich bin jetzt arbeitslos auch und damit ja, ich kann nicht Trinkgeld wie früher geben.
In einem italienischen Restaurant bestätigt die Chefin:
Ich würde sagen, die Leute geben weniger Trinkgeld.
In der letzten Jahr müssten wir schon zweimal die Preise erhöhen. Und es ist normal, dass die Leute auf einmal erstmal schockiert sind, dass die Preise jetzt teurer geworden sind. Deshalb geben die auch, wie gesagt, weniger Trinkgeld. Man merkt, man hat weniger in der Tasche.
Doch ganz pauschalisieren lässt sich das Tippverhalten seit der Inflation nicht. In Berlin zum Beispiel wird in touristischen Gegenden mehr Trinkgeld gegeben als in den Vierteln, wo Einheimische hinkommen. Und wer es sich leisten kann, gibt weiterhin gern. Dennoch scheint für die meisten klar zu sein, sie wollen selbst entscheiden, wie viel und ob sie Trinkgeld geben möchten. Schließlich soll ein Restaurant-, Club- oder Cafébesuch nicht im emotionalen Stress enden, wenn das Kartenlesegerät zur Prozenteingabe nötigt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wird Indien bald nicht mehr Indien heißen? Darüber wird gerade spekuliert. Am Samstag beginnt der G20-Gipfel in Neu-Delhi und indische Medien berichten, dass die indische Präsidentin sich auf Einladung zu einem Bankett als Präsidentin von Bharat bezeichnet hat. Bharat. Peter Hornung ist unser Korrespondent der indischen Hauptstadt. Wieso macht die Präsidentin das?
Ja, das Bharat, das ist auf Hindi der Name für Indien. Das ist ein alter hinduistischer Begriff für Indien. Der ist schon 2000 Jahre alt. Der steht auch in der Verfassung übrigens. Und da steht am Anfang einmal nur, da steht eben, die Republik Indien ist Bharat. Und es ist ein Name, der in anderen Sprachen Indiens auch gebraucht wird. Er steht so ein bisschen eher fürs traditionellere Indien. Aber ihn jetzt plötzlich da als offiziellen Staatsnamen zu gebrauchen, noch dazu zum G20-Gipfel, das hat schon viele vor den Kopf gestoßen.
Jetzt gibt's ja Spekulationen, dass Indien wirklich sagt, wir wollen uns umnennen, eben in Bharat. Gibt's darauf irgendwie noch mehr Hinweise als diese Einladung, also dass das wirklich passieren könnte?
Naja, also es sind tatsächlich nur Spekulationen im Augenblick. Ich habe gerade den Sitzungsplan des Parlaments bekommen für die nächste Sitzung in 10 Tagen ungefähr. Da steht es nicht drin, wobei einige gesagt hatten, es könnte da drauf kommen, aber es steht nicht drin. Es gibt aber Aussagen aus der Regierungspartei, dass sie das vorhaben. Ich halte es keinesfalls für unmöglich. Es passt auch zur Agenda der Regierung von Narendra Modi, der Hindu-Nationalisten. Und die provozieren auch gerne und die spalten auch gerne.
Also kann man sagen, die rechtskonservativen RegierungspolitikerInnen wollen nicht, dass Indien weiter Indien heißt. Warum?
Ja, weil Indien, der Name, der ist ihnen schon ein Dorn im Auge, der steht für die, fürs koloniale Erbe, für die Briten. Es gab einen, der meinte, der steht auch für Sklaverei. Und jetzt ist sozusagen Zeit, uns umzubenennen. Die sind gerade sehr euphorisch, muss man sagen. Die Mondmission war erfolgreich. Jetzt ist eine Sonde zur Sonne unterwegs seit dem letzten Wochenende. Wir haben den G20-Gipfel und jetzt kommt das eben. Aber also Umbenennungen, die sind nicht ganz ungewöhnlich. Wir können uns erinnern. Bombay zum Beispiel, das heißt jetzt Mumbai, Kalkutta heißt Kolkata, Madras, Chennai. Aber gerade in letzter Zeit sind sie vor allen Dingen auf muslimische Namen losgegangen und haben die eben getilgt und umbenannt, dass man jetzt den Staatsnamen tatsächlich angeht. Das ist schon ziemlich überraschend.
Wäre das denn überhaupt ein Name, den so die breite Masse, sage ich mal, überhaupt benutzt? Also zum Beispiel Parteien, aber auch einfach die Leute, die Bevölkerung, die da lebt, finden die das jetzt besser als Indien?
Also die Opposition, die findet es ziemlich übel. Die sagt, Bharat ist ein Name in Hindi und das soll auch so bleiben als zweiter Name für Indien, aber der Staat heißt Republik Indien. Die finden das nicht gut. Wenn man auf die Straße geht, findet man die Leute eigentlich relativ gespalten. Es gibt welche, die sagen, Bharat, das ist mir irgendwie näher, das ist irgendwie mehr mein Indien, mein hinduistisches Indien. Aber dann gibt es auch Muslime zum Beispiel, die sagen, nein, India ist India, das ist unsere Marke auch, das ist dieses Multiethnische, dieses multireligiöse Indien, das Mahatma Gandhi mal im Sinn hatte und das auch in der Verfassung so festgelegt ist. Also man findet die Meinung und die. Und ich denke ganz einfach, es geht darum, Stimmen zu fangen bei den Hindu-Wählern. Nächstes Jahr sind Parlamentswahlen hier.
Das sagt Peter Hornung, unser Korrespondent in Neu-Delhi. Wir haben uns gefragt, warum die Präsidentin bei der Einladung zum G20-Gipfel sich als Präsidentin von Bharat bezeichnet hat und ob Indien bald nicht mehr Indien heißen wird.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.